Viele Gläubige kennen die Bilder aus Jesaja, Krone, Stein, König, sind sich aber unsicher, was diese starken prophetischen Bilder mit ihrem Alltag zu tun haben. Gerade in einer Zeit von Unsicherheit, politischen Spannungen im Nahen Osten und persönlichem Druck spricht Gott durch Jesaja von einem Christus, der zugleich herrlich, tragfähig und ganz nahbar ist. Wer lernt, ihn so zu sehen, entdeckt im gleichen Herrn seine Würde, seinen festen Halt und seine stille Zuflucht mitten im Sturm. Christus, unsere Krone der Herrlichkeit und unser Diadem der Schönheit. Wenn Jesaja sagt, an jenem Tag wird der Herr der Herrscharen für den Überrest seines Volkes zur herrlichen Krone und zum prächtigen Kranz, öffnet sich ein weiter Raum, Gott bleibt nicht Zuschauer, der aus der Distanz beurteilt, wie ehrbar oder beschämt sein Volk dasteht. Er gibt nicht nur eine Krone, er wird selbst zur Krone. Eine Krone steht für Würde, Anerkennung, Königtum, das Diadem, der geschmückte Teil, steht für Glanz, Zierde, Schönheit. Beides zusammen sagt, wo Gott sich seinem Volk zuneigt, verleiht er mehr als eine formale Stellung. Er legt seine eigene Herrlichkeit und Schönheit wie ein sichtbares Zeichen auf Menschen, die an sich nichts Vorzeigbares haben. Der Überrest in Jesaja ist kein makelloser Musterjahrgang, sondern ein durch Gerichte geläutertes, geschwächtes Volk. Gerade ihnen verheißt Gott, eure Geschichte endet nicht in Scham, sondern in einer Krönung, die von mir ausgeht. Jesaja 28, 5 heißt, an jenem Tag wird Jehova der Herrscharen zur Krone der Herrlichkeit und zum Diadem der Schönheit werden für den Überrest seines Volkes. In diesem Vers wird Christus als eine Krone der Herrlichkeit und ein Diadem der Schönheit offenbart. Wir müssen den Unterschied zwischen einer Krone und einem Diadem betrachten. Wir könnten meinen, beides sei dasselbe, doch in Vers 5 stehen diese beiden nicht in Apposition. Zwischen ihnen steht eine Konjunktion, eine Krone der Herrlichkeit und ein Diadem der Schönheit. Diese Bewegung Gottes erhält in Christus ihr Gesicht. Im Neuen Testament begegnet uns dieser Herr als der, der sich schutzlos den Blicken und Urteilen der Menschen aussetzt. Er kennt die Erfahrung, verlacht, verachtet, für nichts gehalten zu werden. Wenn er jetzt zur Krone der Herrlichkeit und zum Diadem der Schönheit seines Volkes wird, dann nicht, indem er uns aus der Zone der Schwachheit herausnimmt, sondern indem er seine Würde in diese Zone hineinträgt. Paulus, im Gefängnis, konnte sagen, sein tiefster Wunsch sei, dass Christus groß gemacht werde an meinem Leib, es sei durch Leben oder durch Tod. He stot nicht vor der Alternative, entweder frei und geehrt oder gefangen und beschämt. In Christus entdeckte er eine dritte Möglichkeit, gekrönt in Ketten. Wo Christus unsere Ehre ist, verliert das Urteil der Umgebung seine letzte Macht. Wir bleiben nicht unverwundbar, aber wir stehen nicht mehr nackt da. Auch nach Versagen nimmt er die Krone nicht zurück, sondern führt in die Umkehr hinein, in der seine Herrlichkeit neu aufleuchtet. So verwandelt sich selbst der Ort, an dem wir uns am meisten schämen, in einen Ort, an dem seine Schönheit sichtbar werden kann. Die Aussicht, einmal ganz in dieser Herrlichkeit zu stehen, wirft ihren Schein schon jetzt in unser unvollkommenes Leben und schenkt stille, aber tiefe Ermutigung, der uns trägt, ist zugleich unsere Krone. An jenem Tag wird der Herr der Herrscharen für den Überrest seines Volkes zur herrlichen Krone und zum prächtigen Kranz. Wer Christus als Krone der Herrlichkeit und Diadem der Schönheit erkennt, gewinnt einen neuen Blick auf eigene Scham und Schwachheit. Die Frage, was Menschen sehen und beurteilen, verliert ihr absolutes Gewicht, weil der entscheidende Glanz von ihm ausgeht. Das befreit von innerem Druck, immer fehlerlos wirken zu müssen, und öffnet dafür, Versagen ehrlich vor Gott zu bringen, ohne die Identität zu verlieren. In der Beziehung zu anderen entsteht Raum, nicht das eigene Ansehen zu verteidigen, sondern Christus im Vordergrund stehen zu lassen, in der Art, wie gesprochen, zugegeben und zugehört wird. So wächst ein inneres Bewusstsein, über meinem Leben liegt nicht zuerst die Bilanz meiner Erfolge und Niederlagen, sondern die Krone, die Christus selbst ist, eine Würde, die mich durchträgt, bis seine Herrlichkeit einmal unverhüllt sichtbar sein wird. Christus, der erprobte Grundstein und kostbare Eckstein. Jesaja lässt den Herrn sprechen, siehe, ich lege in Zion einen Grundstein, einen bewährten Stein, einen kostbaren Eckstein, felsenfest gegründet. Wer glaubt, wird nicht eilen. Hier ist von einem Stein die Rede, den Gott selbst setzt. Dieser Stein ist Grundstein, er trägt das gesamte Gewicht des Baues. Er ist bewährt, er hat Prüfung, Druck, Witterung ertragen, ohne zu zerbrechen. Und er ist kostbarer Eckstein, an ihm orientiert sich die Ausrichtung der Mauern, und er verbindet, was einander fremd gegenübersteht. In Christus gewinnt dieses Bild Fleisch und Blut. Sein ganzes Leben auf der Erde, seine Auseinandersetzungen, seine Leiden, seine Treue bis zum Kreuz sind die Geschichte dieses erprobten Steins. Er hat den ganzen Druck der Sünde, des Gerichts und der Feindschaft ausgehalten, ohne zu weichen. Darum ist er ein Fundament, auf dem Leben, Gemeinde und Hoffnung ruhen können. Jesaja 28, 16 lautet: Darum, so spricht der Herr, Jehova, siehe, ich lege in Zion einen Stein zum Grund, einen bewährten Stein, einen kostbaren Eckstein zu einem festen Grund, wer glaubt, wird nicht einmüssen. Christus, der unsere Herrlichkeit und unsere Schönheit ist, ist in vielerlei Hinsicht auch ein Stein. Er ist ein Stein, den Gott in Zion gelegt hat. Dieser Stein ist ein fester Grund für Gottes Bau in Israel. Paulus nimmt dieses Wort auf, wenn er schreibt, wie geschrieben steht, siehe, ich lege in Zion einen Stein des Anstoßes und einen Fels des Ärgernisses, und wer an ihn glaubt, wird nicht zuschanden werden. Er zeigt damit die doppelte Wirkung dieses Steins. Wer an Christus vorbeibaut, wer das eigene Denken und Wollen zum Maßstab macht, stößt sich an ihm. Der Anspruch Gottes, der sich in diesem Eckstein verdichtet, ist anstößig, weil er unser eigenes Fundament in Frage stellt. Wer ihm aber vertraut, erlebt, was Jesaja sagt, wer glaubt, wird nicht eilen. Panik, nervöses Hin und Her, hektische Fluchtbewegungen, all das ist Kennzeichen eines Lebens ohne tragenden Grund. Glauben bedeutet hier nicht religiöses Gefühl, sondern sich innerlich auf diesen Stein stellen, so dass die Lasten, die auf uns drücken, nicht mehr unsere Schultern zerbrechen, sondern auf seinem Gewicht ruhen. Zugleich zeigt das Bild des Ecksteins, wie Christus trennt und verbindet. Er scheidet Unglaube von Glaube, aber er verbindet Juden und Heiden, unterschiedliche Prägungen und Charaktere zu einem Haus Gottes. Wo Menschen sich unter seine Linie beugen, werden sie zu lebendigen Steinen, die zusammenpassen. So schenkt Christus inmitten von Verunsicherung, Druck und Spannungen zweierlei Standfestigkeit, die nicht aus Härte, sondern aus Vertrauen kommt, und Einheit, die nicht aus Gleichmacherei, sondern aus einer gemeinsamen Orientierung an ihm erwächst. In der Begegnung mit Christus als Grund und Eckstein lernt ein Herz, von der inneren Unruhe auf eine Ruhe umzuschalten, die nicht aus Problemlosigkeit, sondern aus getragenem Sein erwächst. Wer seine Sicherheiten nicht mehr in ständig wechselnden Umständen sucht, sondern in dem, was Gott in Christus unwiderruflich gelegt hat, kann Konflikte und Unsicherheiten anders wahrnehmen. Sie werden nicht zu Abgründen, vor denen nur Flucht bleibt, sondern zu Situationen, in denen sich zeigt, dass der Stein unter den Füßen nicht wankt. Gleichzeitig wächst eine neue Bereitschaft, sich an Christus ausrichten zu lassen, auch wenn das bedeutet, eigene Winkel und Schieflagen korrigieren zu lassen. Daraus entsteht eine Einheit, die nicht erzwungen ist, sondern die Erfahrung teilt. Wir stehen gemeinsam auf demselben kostbaren Eckstein und werden von demselben Herrn getragen. Darum, so spricht der Herr, Herr, siehe, ich lege in Zion einen Grundstein, einen bewährten Stein, einen kostbaren Eckstein, felsenfest gegründet. Wer glaubt, wird nicht eilen. Wie geschrieben steht, siehe, ich lege in Zion einen Stein des Anstoßes und einen Fels des Ärgernisses, und wer an ihn glaubt, wird nicht zuschanden werden. Diese Wahrheit ermutigt dazu, vor dem Herrn still zu werden und neu zu sehen, wie sein Leben denken, fühlen und handeln von innen her prägt. Christus, der gerechte König, Zuflucht, Bedeckung, Wasserbäche und Schatten des Felsens. Jesaja zeichnet vor Augen, wie Gott seine Zukunft regelt, siehe, ein König wird in Gerechtigkeit regieren, und die Obersten, sie werden nach Recht herrschen. Und er bekennt wenig später, denn der Herr ist unser Richter, der Herr unser Anführer, der Herr unser König. Er wird uns retten. Hier sind nicht drei konkurrierende Gewalten gemeint, sondern eine Einheit, der eine Herr ist Richter, Gesetzgeber und König. In Christus wird diese Einheit sichtbar. Er ist der, der das Herz durchsieht und gerecht richtet, der Gottes Willen offenbart und Ordnung gibt, und der zugleich als König Verantwortung übernimmt und sein Volk trägt. Diese Regierung ist frei von Willkür und Eigeninteresse. Sie ist eine Herrschaft, in der Gerechtigkeit nicht bloß ein abstrakter Maßstab bleibt, sondern Menschen, Völker und Beziehungen aufatmen lässt. Christus ist nicht nur eine Krone und ein Stein, sondern auch ein König. Jesaja zeigt ihn als einen König, der uns versorgt, für uns sorgt und uns zudeckt. Christus als der König ist Jehova, Gott, und zugleich ein Mensch. Unser König ist sehr menschlich und sogar niedrig. Doch Jesaja bleibt nicht bei der großen Linie göttlicher Regierung stehen. Unmittelbar nach der Verheißung des Königs heißt es, und jeder wird sein wie ein Bergungsort vor dem Wind und ein Schutz vor dem Wolkenbruch, wie Wasserbäche in dürrer Gegend, wie der Schatten eines gewaltigen Felsens im lechzenden Land. Der König wird erfahrbar als Zuflucht, Bedeckung, Quelle und Schatten. Wind, das sind die dauernden, manchmal kaum benennbaren Anblässe, die an der Seele zerren. Der Wolkenbruch sind die plötzlichen Ereignisse, die alles überschwemmen. Die dürre Gegend erinnert an Zeiten, in denen innen und außen wenig Nahrung, wenig Resonanz da ist. Das lechzende Land ist die ausgebrannte Fläche, auf der schon vieles verbrannt wurde. Dass der König inmitten dessen wie Wasserbäche und wie der Schatten eines gewaltigen Felsens wird, bedeutet, seine Herrschaft vollzieht sich nicht über unseren Köpfen, sondern in einem nahen, schützenden Dasein. Er nimmt die Winde nicht immer weg, aber er wird zum Ort, hinter den man treten kann. Er verhindert nicht jeden Sturm, aber er deckt zu, so dass wir nicht weggerissen werden. Er verwandelt nicht jede Dürre augenblicklich, aber er lässt frische, lebendige Tröstungen und Impulse in sie hineinfließen. Und er nimmt nicht jede Hitze, aber er legt seinen Schatten darauf, damit sie nicht zerstört. So stehen in Christus zwei Seiten dicht beieinander, der König, der gerecht regiert und korrigiert, und der Freund, der nahe und niedrig bei den Seinen ist. Seine Gerechtigkeit ist kein kaltes Prinzip, sondern eine Ordnung, in der Schutz, Versorgung und Aufrichtung Raum haben. Wer sich seiner Regierung anvertraut, merkt im Alltag, die Wege, die er ordnet, sind manchmal schmerzhaft klarstellend, aber nie darauf aus, klein zu machen. In den Winden des Alltags, in den Stürmen von Krankheit, Konflikt oder Verlust, in Zeiten der inneren Dürre und der brennenden Erwartungslast wird erfahrbar, dass er nicht nur als zukünftiger Weltenkönig zu erwarten ist, sondern als gegenwärtiger Herr da ist, als Zuflucht, Bedeckung, Wasser und Schatten. Diese Erfahrung nährt eine stille Hoffnung, die Gerechtigkeit, die er einmal sichtbar über die Erde bringen wird, beginnt schon heute im Verborgenen des eigenen Lebens zu wirken und macht Mut, den Tag seiner vollen Erscheinung nicht mit Angst, sondern mit leiser Freude zu erwarten. Siehe, ein König wird in Gerechtigkeit regieren, und die Obersten, sie werden nach Recht herrschen. Und jeder wird sein wie ein Bergungsort vor dem Wind und ein Schutz vor dem Wolkenbruch, wie Wasserbäche in dürrer Gegend, wie der Schatten eines gewaltigen Felsens im lechzenden Land. Die Begegnung mit Christus als gerechtem König und naher Zuflucht verändert den Umgang mit Druck und Unsicherheit, Verantwortung, Korrektur und Grenzen erscheinen nicht mehr als Ausdruck blinder Härte, sondern als Teil einer gerechten, fürsorglichen Leitung. Wer in den Winden und Stürmen des Alltags innerlich Zuflucht bei ihm sucht, muss das eigene Herz nicht in Zynismus oder Resignation verhärten, sondern darf damit rechnen, unter seinem Schatten bewahrt und durch seine Wasserbäche erfrischt zu werden. Daraus entsteht ein Lebensstil, der nicht von Angst vor dem Kommenden bestimmt ist, sondern von der Gewissheit, dass derselbe Herr, der einmal sichtbar in Gerechtigkeit regieren wird, jetzt schon verborgen an seiner Seite steht, schützt und Schritt für Schritt in seine gute Ordnung hineinführt. Herr Jesus, führe uns im Licht deines Wortes und schenke uns Gnade, die gezeigte Wahrheit nicht nur zu verstehen, sondern im Alltag aus deinem Leben zu erfahren. Bewahre uns in deiner Gegenwart, damit unser Denken, Reden und Dienen von dir geprägt wird und dein Name in der Gemeinde verherrlicht wird. Amen.